Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hi, toll, dass ihr wieder dabei seid. Im Podcast heute zu Gast Thomas Hinzen, Social Media Specialist und Editor-in-Chief bei Vodafone.
Also ich finde immer schwierig, wenn Leute sagen, Influencer sind für uns Teil der Mediastrategie. Das ist ja immer noch eine Persönlichkeit, mit der man da auch zusammenarbeitet und kollaborativ an einem Thema arbeitet.
Wir sprechen über das Influencer-Marketing bei Vodafone, aber längst nicht nur darüber. Thomas bewegt sich in einer Doppelrolle zwischen Social Media und Content-Marketing und hat einen einzigartigen Blick auf die Marke Vodafone und ihre Beziehung zu den Menschen, die sie tatsächlich erreichen will. Wie das Marketing im eigenen Hause mit der Herausforderung umgeht, Begeisterung für ein unsichtbares und etwas weniger involvierendes Produkt zu entfachen, wie sein Team mit dem Hate in den sozialen Netzwerken umgeht, dem auch viele Serviceanbieter immer wieder ausgesetzt sind, das erzählt uns Thomas gleich. Außerdem gibt es eine Kurzanleitung für Shitstorm-Bewältigung und eine Erklärung, warum er bei TikTok aktuell noch zögert. Das alles hört ihr jetzt in eigenen Worten nochmal von Thomas Hinzen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Podcast-Gespräch. Okay, hi Thomas. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit dabei bist. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mir geht's sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich sitze hier im wunderschönen Köln. Das Wetter ist sehr, sehr gut und wir steuern auf das irgendwie, ist es das dritte oder das zweite lange Wochenende in Folge drauf zu und freue ich mich drauf, ein bisschen Zeit in der Sonne zu verbringen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich hatte jetzt auch 2 Wochen Urlaub, Corona-Urlaub sozusagen und habe es sehr genossen. Ich bin auch ein sehr wetterfühliger Mensch, also Sonne macht mich glücklich. Das ist klasse. Ja. Und umso schöner, dass man dann eben auch Zeit hat, sich den Podcast-Themen zu widmen und dich heute als Gast dabei zu haben, sowohl als Persönlichkeit, die du bist, als auch als Vertreter der Marke, für die du heute hier bist, für Vodafone nämlich. Finde ich richtig klasse und ich glaube, es sind einige tolle Themen, die du mitgebracht hast. Vielleicht magst du dich mal allen, die dich nicht kennen und die vielleicht nicht genau wissen, was Vodafone im Content-Marketing und im Influencer-Marketing aktuell so macht, ein bisschen vorstellen und sagen, wer du bist und was deine Aufgabe ist im Unternehmen.
Okay, also ich fange mal ganz klassisch an. Der Name ist Thomas Hinzen. Ich bin bei Vodafone im Bereich, wie man so schön sagt, Brand Marketing unterwegs und da im Social Media und Content Team und kümmere mich dort um, also ich habe eine Doppelrolle. Ich kümmere mich zum einen um die Redaktionsplanung unserer Social Media Kanäle, also Facebook, Twitter, Instagram. Aber eben auch noch um unseren Content Hub Featured. Da bin ich als Chefredakteur unterwegs und ja, habe sozusagen also eine redaktionelle Rolle, aber auch eine Social Media Koordinationsrolle, wenn man so will, und bin dort auch in einzelnen Projekten unterwegs. Genau, und das mache ich eben bei Vodafone im Brand Marketing, also auf der Markenkommunikationsebene. Und ja, das ist eigentlich kurz und knapp das, was wir so bei Vodafone oder das, was ich bei Vodafone tue und das, was wir bei Vodafone im Content-Marketing so machen, da kommen wir ja, glaube ich, heute auch nochmal drauf zu sprechen.
Definitiv. Das klingt nach einer sehr coolen Mischung. Seit wann bist du denn schon bei Vodafone? Weil du bist ja schon ein bisschen länger dabei, glaube ich, im Unternehmen, ne?
Ja, also ich habe so eine lange Vodafone-Vergangenheit, sagen wir es mal so, hatte aber auch eine größere Pause dazwischen. Also ich habe während des Studiums mein Praxissemester tatsächlich bei Vodafone gemacht, damals noch in der Pressestelle, weil ich auch PR studiert habe und ich, by the way, auch eigentlich immer PR machen wollte und habe da also 6 Monate und naja, sogar 7 Monate damals mein Praktikum gemacht und ja, war für mich damals sozusagen während des Studiums, glaube ich, das Kapitel, wo ich am meisten gelernt habe und wo ich auch direkt einfach gemerkt habe, dass die Marke mich fasziniert, dass Vodafone mich als Unternehmen fasziniert. Bin dann zurück an die Uni, habe meine Bachelorarbeit geschrieben, da aber auch immer mit den Kollegen im Kontakt geblieben, habe dann nochmal hier und da frei ein bisschen was für die gearbeitet und habe dann 3 Jahre PR gemacht, ganz woanders. Und bin dann 2017 wieder sozusagen zurückgekehrt. Dann allerdings in die, wie man irgendwie früher im PR-Studium gesagt hat, auf die dunkle Seite der Macht. also ins Marketing und bin seit 2017, Oktober, glaube ich, jetzt eben auf der Position, die ich eben schon angesprochen habe. Ja, und also wie gesagt, immer der Marke irgendwie verbunden gewesen, immer auch alles mitbekommen irgendwie, weil mich das einfach von Anfang an ja sehr fasziniert hat und die Menschen, die da halt auch waren, mich immer sehr, sehr beeindruckt haben und auch gefördert haben.
Ja. Ich finde es toll, dass du von dir aus schon die Faszination für die Marke Vodafone ansprichst, weil bei mir ist es so, ich bin kein Vodafone-Kunde, war ich auch noch nie, aber ich war trotzdem der Marke immer auf eine gewisse Art und Weise verbunden und es lag auch an der guten Werbung, die ihr gemacht habt oder die das Unternehmen gemacht hat, weil mir wenige Unternehmen einfallen, die ich noch so präsent vor mir habe. Also ich kann teilweise ganze Spots irgendwie nacherzählen oder habe gewisse Lieder natürlich im Kopf, ne? Also es war schon immer eine sehr präsente und auch sehr starke Marke. Was würdest du denn in deinen Worten sagen? Was macht die Faszination aus und wofür steht die Marke in deinen Augen, aber natürlich auch in Augen des Unternehmens?
Ja, also erstmal müssen wir natürlich nach dem Gespräch nochmal darüber sprechen, ob du nicht doch vielleicht Vodafone-Kunde werden willst. Aber nee, ansonsten, also ich glaube, du hast schon einen sehr zentralen Punkt gesagt, in dem du die Musik angesprochen hast. Mhm. Wir sind eben schon ein Unternehmen, was in der Werbung und da vielleicht auch vorrangig in den TV-Kampagnen einfach sehr, sehr stark über die Musik kommt. Jeder unserer Kampagnenkünstler ist zu Beginn eigentlich nicht über alle Maßen bekannt, aber nutzt sozusagen natürlich auch unsere Vodafone-Spots als Vehikel. Aber wir haben da halt echt, da muss ich sagen, das machen die RTL-Kollegen bei uns super. Wir haben da halt echt ein super Gespür für irgendwie Musik, die dann auch den Zeitgeist trifft, die zu der Bildsprache natürlich auch passt, aber die auch ja irgendwie die Menschen bewegt. Und ich muss auch sagen, für mich ist auch, wenn ich jetzt auf eine Sache das reduzieren müsste, würde ich wahrscheinlich auch immer Musik sagen. Weil man hat einfach diese ganzen Songs im Kopf. Ja, irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt zuletzt, also gerade läuft mit Heaven ein super starker Song, davor Alice Merton, die ja dann auch in Deutschland durchaus nochmal Bekanntheit gesteigert hat, Rag & Bone Man, das Run Boy Run Lied. Ich glaube, jeder, das ist schon so drin in den Köpfen.
Ja.
Aber auch darüber hinaus ist Vodafone, glaube ich, eine Marke und das klingt jetzt so sehr theoretisch, aber ich meine, den Claim, den wir uns 2017 neu gegeben haben, The Future is Exciting, das ist jetzt nicht einfach so ein Marketing-Sprech, so, sondern wir sind schon, sage ich mal, eine Marke, die der Zukunft sehr positiv zugewandt ist. Mhm. Und ich finde, also jetzt gerade auch irgendwie in der Corona-Zeit haben wir tatsächlich auch mal darüber diskutiert, irgendwie so, wie sagen wir das den Leuten jetzt weiterhin? The future is exciting, aber das ist eigentlich das, was uns wirklich umtreibt. So. Also Zukunft ist exciting. Ne? Auch wenn wir das vielleicht in Deutschland, es gibt ja immer diese Umfragen, wo wir in Deutschland die Zukunft irgendwie gar nicht mehr so rosig sehen.
Ja.
Wenn man da aber mal in andere europäische Länder guckt, unsere Kollegen von der Vodafone Foundation zum Beispiel, die machen da ganz viel Research zu, da sind die Leute irgendwie ein bisschen begeisterter von der Zukunft. Und eigentlich versuchen wir das als Marke auch zu transportieren und zu sagen, hey Leute, wir haben da eigentlich echt, sag ich mal, eine gute Grundlage, auch in der Zukunft hier unser Leben und unsere Gesellschaft zu verbessern. Und ich glaube, so diese Grundpositivität ist auf jeden Fall auch ein Markenkern von Vodafone. Und das versuchen wir natürlich auch irgendwie zu transportieren.
Und ist tatsächlich etwas, womit man sich an manchen Stellen in Deutschland wahrscheinlich abhebt, ne? Weil wir oft ja über die dystopischen Szenarien sprechen, über alles, was schlechter wird und was uns an Bedrohungen bevorsteht. Gerade auch verbunden mit der Digitalisierung, für die ihr ja auch mitsteht, ne? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Differenzierungspunkt.
Ja, total. Also ich meine, unser CEO oder auch generell unsere Idee ist ja auch immer mehr vom klassischen irgendwie Kommunikationskonzern auch zu einem Tech-Konzern zu werden. Wir wollen ja Digitalisierung treiben. Das klingt jetzt so wie so eine Sprachbotschaft, die mir die PR noch mitgegeben hat, aber genau. Ich glaube, dass man merkt das auch im Unternehmen tatsächlich, dass Leute eigentlich immer begeistert sind von Technologien, von Neuheiten, von Innovationen und dass wir das auch echt versuchen, irgendwie im Unternehmen zu fördern. Und das ist dann natürlich auch, also wenn man es im Unternehmen schon irgendwie lebt und die Leute auch irgendwie offen sind, ist es, glaube ich, auch leichter, das irgendwie nach außen dann nochmal zu transportieren.
Das ist ja im Endeffekt auch für euch in der Kommunikation sehr, sehr hilfreich, ne? Dass ihr da so ein starkes Thema, das ja irgendwie jeden betrifft, das Thema Zukunft und wie wird es eigentlich mal in den, ja, in 10 oder 20 Jahren, das und auch die Positivität vor allem, die damit verbunden ist, weil du hast es auch im Vorgespräch angesprochen, es ist ja gar nicht so leicht, engaging zu kommunizieren für ein Mobilfunkprodukt sozusagen, ne? Für Verträge, für Dinge, die irgendwie trocken sind, die nicht wirklich sexy sind, die per se zwar gebraucht werden, aber nicht unbedingt das Feuer in uns entfachen, wie es manch anderes Produkt tut. Empfindest du das als sehr hilfreich und welche anderen Dinge gibt es sozusagen noch, die ihr als vielleicht Hilfestellung benutzt oder als Vehikel, um trotzdem begeisternd zu kommunizieren für Vodafone und die Produkte?
Ja, also ich glaube, da haben wir so zwei, drei, Herausforderungen, die wir natürlich irgendwie haben. Also du hast ja gerade schon angesprochen, Mobilfunk oder auch Festnetz, ne? Also wir machen ja eigentlich fast nur Produkte, die du nicht sehen kannst. Also ne, wir stellen dir dein Festnetz-Internet zu Hause, wir legen dir deinen TV oder machen deinen TV-Anschluss oder stellen dir eben deinen Mobilfunkvertrag zur Verfügung. Das ist natürlich ein grundsätzliches oder eine grundsätzliche Herausforderung der Marke. Aber darüber hinaus haben wir da, glaube ich, auch eine Menge schon geleistet in Vorarbeit, dass die Leute eben genau wissen, was sie mit uns zu oder nicht zu verbinden haben, sondern was die Leute eben genau wissen, was sie mit uns verbinden können. Trotzdem haben wir natürlich auch auf der anderen Seite noch ein Problem, was zum Beispiel auch Unternehmen wie irgendwie die Deutsche Bahn oder andere eben unsere Wettbewerber haben, dass wir ein Produkt sozusagen anbieten, das sehr, sehr wichtig für die Leute ist. Weil, ne, ich meine, wir kennen das alle, wie oft schauen wir irgendwie auf unser Smartphone und gerade auch Festnetz ist in letzter Zeit natürlich nochmal total wichtig geworden, weil alle von zu Hause arbeiten gerade. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es da relativ schnell eine große Frustration, die wir auch total nachvollziehen können. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine Besonderheit in unserer Kommunikation, dass sich, ne, insbesondere dann auch auf den Social-Media-Kanälen natürlich eher die Leute mit uns in Verbindung setzen, die vielleicht gerade nicht zu 100% positiv ein Erlebnis mit unseren Produkten haben. Ja, weil niemand würde auf die Idee kommen, uns eine Direktnachricht zu schreiben. Hallo Vodafone, heute hatte ich wieder überall super 4G-Empfang und auch beim Festnetz hat es heute total reibungslos alles funktioniert. Jeder Videocall war einfach nur super. Ich wollte euch Danke sagen.
Ja.
Also falls jemand dieses Bedürfnis hat, ich freue mich über solche Nachrichten, können auch mal kommen. Aber ich sag mal so, die Norm ist eher, dass sich Leute melden, bei denen es halt nicht funktioniert. Da muss man sich persönlich auf der einen Seite dann auch oft sagen, das ist nicht repräsentativ. Also auch wenn wir natürlich dann viele Kommentare mal bekommen, es funktioniert gerade nicht, da ist gerade kein Netz, dann kriegt man, irgendwann fällt man vielleicht mal in so eine Annahme, dass man denkt, okay, boah, das macht mich gerade so ein bisschen betroffen, dass irgendwie so draußen so ein schwieriges Sentiment ist. Aber ich glaube, man muss sich halt dann immer wieder klar machen, das sind eben jetzt auch die Leute, die eben gerade ein Problem haben, die sich da melden.
Also ich finde, es ist sehr klar geworden, dass ihr Herausforderungen habt, weil ihr eben ein unsichtbares Produkt in dem Sinne seid oder Produkte anbietet, die man so nicht sieht. Und die erst dann besonders sichtbar werden, wenn sie eben nicht mehr funktionieren. Ne? Ich wollte gerade nämlich fragen, wie nah bist du denn an den Leuten dran, die das moderieren sozusagen, die diesen ganzen Hate dann teilweise auch abkriegen? Weil du hast es auch, glaube ich, vorab erwähnt, dass das teilweise schon echt harter Tobak ist, was da zurückkommt. Und sozusagen die schlechte Seite des Netzes und dieser tollen freien Kommunikation, die wir ja eigentlich feiern, doch manchmal sehr hart auf euch einprasseln, wie es zum Beispiel, ja, wie du gesagt hast, bei der Deutschen Bahn oder ähnlichen Akteuren auch der Fall ist. Wie geht ihr damit um und vor allem auch die Leute, die das jeden Tag abkriegen?
Also wie nah dran ich da bin, also das wäre ja fatal, wenn ich jetzt sagen würde, überhaupt nicht. Ich bin natürlich täglich mit den Kollegen im Austausch, weil ich kann ja nicht auf der einen Seite für die Kanäle verantwortlich sein und dann irgendwie den Rückkanal ausblenden. Ich glaube, da sind wir mittlerweile 5 Jahre hoffentlich von entfernt, wo das der Fall war. Wo irgendwie Leute gedacht haben, ach komm, jetzt machen wir irgendwie mit auf den Social-Kanälen auch einfach noch einen Kanal, wo wir rausblasen und ach so, da kommt auch was zurück. Ja gut, das lassen wir dann mal. Ich glaube, da sind wir lange drüber hinweg. Ich kann dir so, ich lese jeden Kommentar. Zumindest auf unseren öffentlichen Posts. Klar sind da natürlich auch Werbepostings, die wir ganz normal haben, wo ich jetzt nicht jeden Dark Post, jeden Kommentar lesen kann, weil natürlich auch das Aufkommen viel zu groß ist. Aber dem, was so öffentlich auch bei uns auf der Wall stattfindet, auf unserem Instagram-Account, auch unter unseren Tweets, um mir da natürlich ein Bild zu verschaffen. Und was du eben gesagt hast, ist natürlich auch richtig. Die Kollegen, die da sitzen, also haben natürlich eine moderierende Rolle und wir haben da natürlich Leute sitzen, die sich auch im Social-Media-Bereich nochmal besonders auskennen. Aber wir machen natürlich auch Second-Level-Support, also klassisch Kundenservice auf den Social-Media-Kanälen. Und das ist natürlich, wie auch zum Beispiel früher an der Hotline, ein Job, wo natürlich auch viel auf dich einprasselt. Ich sag mal so, ich glaube, wir alle kennen die ganzen Diskussionen um Hate Speech, um Hasskommentare, und wenn ich dann manchmal lese, was wir auch in Direktnachrichten bekommen, öffentlich auch, aber in Direktnachrichten haben die Leute dann noch weniger das Gefühl, dass es da irgendwie auch ein Backlash von der Community oder so geben könnte. Also wie da teilweise natürlich die Leute mit unseren Mitarbeitern oder Agents da auch sprechen, das ist natürlich Wahnsinn. Also ich ziehe total den Hut vor den Leuten, die das bei uns machen. Das, ne, die sind auch alle von Vodafone begeistert und die haben auch alle Spaß an ihrem Job. Aber ich glaube, dass das, und das soll jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht so rührselig klingen und sagen, oh, die nehmen das alle mit nach Hause und so. Und ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich dann nochmal Fälle, wo das vielleicht auch nicht so einfach wegzustecken ist. Ne? Weil Leute da, also Beleidigungen, sei mal dahingestellt, aber auch wirklich persönlich werden. Und das ist natürlich ein Problem. Und ich glaube, da haben wir halt eben, da sind wir, glaube ich, eines der Unternehmen, die da irgendwie am meisten von betroffen sind. Aber ja, ich sag mal, es hilft ja nichts. Ja. Du musst ja trotzdem mit den Leuten im Dialog bleiben. Und genauso gibt es natürlich dann auch wieder Leute, die sich, was mich dann immer besonders freut, ist, wenn die Community sich selbst moderiert und Leute dann auch mal schreiben, hey, so kannst du hier nicht reden. Und dann natürlich nochmal so, also so Sachen, die irgendwie klar rassistisch sind oder solche Sachen, da gehen wir natürlich ganz klar gegen vor, weil das einfach auch natürlich null vereinbar ist mit dem, für das, was wir als Vodafone stehen. Jetzt will ich nicht dieses Haltungswort bemühen, aber das muss natürlich ganz klar gesagt sein, dass, hey, das kannst du hier nicht machen und das passiert nicht auf unseren Kanälen. Das ist für uns natürlich ganz klar.
Ja, ich kann das nur unterstützen, was du sagst, und auch ein bisschen bestätigen. Ich war selber, ich glaube, 3 Jahre lang Community Manager oder auch Community Manager. Das war immer so eine Nebenaufgabe sozusagen. Und ich habe einmal einen Shitstorm moderieren müssen für einen Süßwarenhersteller, der, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, eine Dame mit einem Kopftuch in der Werbung integriert hatte. Und da kam der ganze AfD-Hate, identitäre Bewegung und so weiter, komplett unabhängig von der Marke, sondern einfach wegen dieses Bildes, sozusagen dieses Fanals. Und ich habe mir das damals, glaube ich, mit 3 Kolleginnen aufgeteilt. Also wir waren nicht alleine, aber, und es war noch nicht mal quasi auf einer persönlichen Schiene, ne? Es ging wirklich darum, einfach wegzumoderieren, teilweise quasi, ja, im Endeffekt rechtlich fragwürdige Beiträge zu löschen und so weiter, also wirklich da reinzugehen. Trotzdem habe ich es mit nach Hause genommen, ne? Und es war nur so ein kleines Fenster, wo dieser Hate einmal reinbrach, ich glaube 2 Wochen insgesamt, dann war auch wieder alles okay, in Anführungszeichen. Aber das ist schon sehr belastend, selbst wenn man nur einen kurzen Moment damit konfrontiert wird.
Ja, also da habe ich vielleicht auch noch eine ganz spannende Anekdote. Tatsächlich war mein erster Praktikumstag im August 2012 der Tag, an dem Vodafone Deutschland quasi den ersten Shitstorm erlebt hat. Oh. Also wirklich, das klingt jetzt so, als hätte ich mir das zurechtgelegt, aber das ist tatsächlich so. 2012 gab es natürlich schon Facebook-Kanäle von Vodafone, aber es war einfach auch noch nicht so mega gelernt, dass da so diese Empörungswellen irgendwie initiiert werden können. Und ich weiß noch, dass ich damals an meinem ersten Tag da hingekommen bin und alle schon irgendwie in Aufruhr waren und dass natürlich da auch uns natürlich nicht komplett unvorbereitet getroffen hat, aber das hatte natürlich auf einmal schon eine ganz andere Qualität. Damals ist das auch relativ schnell dann irgendwie in der Rheinischen Post gelaufen, also klassische Medien als Katalysator von Shitstorms. Und das war für mich natürlich total spannend, weil einerseits kam ich halt von der Uni, ich musste ja auch ein bisschen was zu Facebook und so wissen und war dann da irgendwie direkt drin, und der Christian Rapp, der das damals gemacht hat, der heute bei der TUI ist, der hat sich dann damals selbst gefilmt quasi und noch ein Statement da abgegeben und haben das, glaube ich, ganz gut, sage ich mal, weil irgendwie der normale Krisenplan griff nicht so richtig. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt so die letzten, wenn das ist jetzt 8 Jahre, liegt das zurück. Ne? Und ich glaube, heute können wir das natürlich noch viel mehr handeln. Also ich habe ja auch so ein bisschen zu Shitstorms dann geforscht, ne? War auch irgendwie Thema meiner Bachelorarbeit und ja, cool. Immer noch irgendwie nicht alles, was irgendwie medial als Shitstorm verkauft wird, ist dann übrigens auch ein Shitstorm. Weil sonst, ne, wenn alles irgendwie immer Shitstorm ist, dann hätten wir irgendwie jeden Tag 2 Shitstorms. Man hat dann natürlich ein bisschen auch mittlerweile eine Routine und man kann sich damit nochmal, sage ich jetzt mal, viel besser auseinandersetzen, als es irgendwie vor ein paar Jahren noch der Fall war.
Was würdest du sagen, wenn jetzt so die ersten Schritte in so einem Aktionsplan, wenn ihr merkt, wow, okay, jetzt kommt wirklich was, das ist eine echte Welle sozusagen, was wären die ersten 2, 3 Schritte, die du jetzt vielleicht als kleinen Tipp oder so mal mitgeben könntest, was zumindest für euch funktioniert in diesem Plan?
Ja, also ich glaube, das ist in dem Fall ja gar nicht so mega Rocket Science. Du musst erstmal auf deiner Seite auf jeden Fall klar werden, was ist unser wirklicher Fehler? Haben wir einen Fehler gemacht? Ja. Der diesen Shitstorm triggert. Ne? Also es gibt ja auch Shitstorms, die sozusagen, wo Leute sich verabreden, wo das Unternehmen vielleicht auch mal gar keinen Fehler begangen hat. Ja, ich weiß das damals noch, ich glaube, das war McDonald's, da hatte einfach ein User auf die McDonald's-Pinnwand geschrieben, warum der Cheeseburger jetzt 1,50 kosten würde. Und es war im Endeffekt irgendwie ein Missverständnis und die Leute sind da aber natürlich direkt auf den Kommentarspalten gewesen und haben natürlich McDonald's angeklagt. Da habe ich damals auch mit dem McDonald's Kommunikationschef dazu gesprochen. Ja, also keinerlei Schuld bei denen, aber du musstest das dann natürlich moderieren. Ja, also als erstes würde ich immer klären, wo ist unser Fehler, was haben wir falsch gemacht und intern klären, was ist da los. Dann ist natürlich, ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, da erzähle ich keinem was Neues, muss man sich natürlich auf den Kanälen irgendwie schnell da irgendwie positionieren und muss, glaube ich, auch relativ offen und frei raus kommunizieren, mit den Leuten in den Dialog treten. Aber wie gesagt, man muss auch eben erstmal klären, was ist denn da jetzt los? Ne? Weil wenn jetzt jemand uns schreibt, hey, ich habe jetzt seit 3 Tagen kein Internet, und dann schreiben vielleicht 3 weitere, ja, ich auch nicht, die sind aber vielleicht ganz woanders. Dann muss ich halt überlegen, ist das jetzt ein Shitstorm? Haben wir da jetzt wirklich einen Großausfall? Wo sitzen die überhaupt? Ja, solche ganzen Geschichten. Oder ist das vielleicht einfach ein Einzelbegehren, wo dann sich 3, 4 Mitläufer sozusagen, also Mitläufer in Anführungszeichen finden, die dann auch nochmal schreiben, hey, ich habe auch ein Problem. Ja. Das wäre jetzt was anderes, als wenn uns jetzt irgendwie... Also bei einer ganzen Großstörung oder so, da ist das, hat das natürlich eine andere Qualität. Da muss man da natürlich nochmal genauer drauf.
Wenden wir uns doch da mal so dem zweiten Part deiner Aufgabenbereiche zu. Du hast schon gesagt, du bist auch Chefredakteur von Featured. Das ist quasi euer eigener Content-Aggregator, hast du es, glaube ich, genannt. Oder nee, doch, es ist ein Content-Hub, ne, von Vodafone im Endeffekt. Vielleicht magst du mal ein bisschen beschreiben, was da deine Aufgaben sind, wie ihr sozusagen in der Redaktion arbeitet. Ja, und diesen Hub sozusagen mit Inhalten befüllt.
Ja, sehr gerne, weil das ist natürlich für mich irgendwie total, also ich sage immer Schlaraffenland an meiner Tätigkeit. Ich kann auf der einen Seite strategisch im Social-Media-Bereich tätig sein und ich kann aber auch meiner ich bin sehr gerne redaktionell tätig, kann der Geschichte auch auf der anderen Seite wieder nachkommen. Featured ist 2015 bei Vodafone aus dem damaligen klassischen Unternehmensblog hervorgegangen. Also ich hatte irgendwann 2012 auch für den Unternehmensblog während des Praktikums noch so Sachen geschrieben wie irgendwie der millionste Call-Ja-Kunde. Also so klassisch, was man sich damals so an Unternehmensblog-Inhalten noch vorstellt. Und 2015, da war ich dann logischerweise nicht beteiligt, aber hat man hier entschieden, den Unternehmensblog in ein digitales Magazin zu überführen und hat das eben Featured getauft, hat auch da von Anfang an gesagt, wir wollen ganz klar, dass die Leute sehen, dass es ein Vodafone-Erzeugnis ist. Deswegen siehst du ja auch, wenn du auf Featured gehst, die Vodafone-Speechmark und wir sind auch Teil der Vodafone.de-Umgebung. Es gibt ja auch andere Player, die zum Beispiel redaktionelle Hubs führen, wo dann nicht direkt ersichtlich ist, dass das ein Markenerzeugnis ist. Aber da haben wir uns von Anfang an gesagt, das wollen wir. Wir wollen das ganz klar auch aus dem Brand-Marketing sozusagen heraussteuern. Und haben halt gesagt, wir müssen uns irgendwie mit den Themen beschäftigen, mit denen sich auch unsere Kunden beschäftigen. Und daraus ist eben dieses Magazin erwachsen, hat sich über die Jahre gemausert, sage ich jetzt mal. Also nicht nur was Besuchszahlen und derlei KPIs angeht, sondern auch was Umfang angeht. Ja, wir haben so täglich 10 bis 12 neue Artikel. Und ja, Inhalt dieser Artikel sind eben dann Themen, die sich im weitesten Sinne mit digitaler Kultur beschäftigen. Das können Gaming-Tests sein, das können App-Reviews sein, das können aber auch neue Technologien sein oder Technologien, die irgendwie was Gutes für den Menschen tun. Wir haben zum Beispiel eine Content-Reihe, die heißt Connecting for Good. Das ist so eine meiner Lieblings-Content-Reihen. Aber natürlich haben wir auch Vodafone eigengetriebene Themen, wo auch ganz klar ist, dass irgendwie Vodafone sozusagen Teil dieses Themas ist, wo wir das auch ganz klar benennen. Und ja, so setzt sich dann quasi die Themenmischung bei Feature zusammen. Ja, weil du sagtest Content Hub, es ist tatsächlich unser erster Anlaufpunkt für alles, was wir dann so auf unseren Kanälen auch nach draußen geben. Du wirst relativ wenig Postings finden, außer wir haben vielleicht mal einen Engagement-Post oder sowas, wo es keinen Backlink nochmal zu Featured gibt, wo es noch weitere Informationen gibt, wo noch ein anderes Video liegt, wo noch sozusagen Hintergrundinformation geboten wird. Weil wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie diese eine Anlaufstelle und genau. Das ist jetzt der Kurzpitch für Featured, würde ich sagen.
Man hört ja jetzt immer wieder die Empfehlung, Marken müssen zu Publishern werden. Ne? Jedes Unternehmen muss eigentlich ein Medienhaus werden. Wie stehst du zu dieser Empfehlung und würdest du sagen, dass ihr ja dieser Strategie folgt mit Featured?
Also ich würde erstmal sagen, bitte nicht jedes Unternehmen, so, ja. Weil ich glaube dann man muss halt überlegen, passt es zu mir als Marke und will ich diesen Aufwand auch betreiben und möchte ich auch, also wir machen das ja nicht nur, weil wir alle Lust haben auf redaktionelles Arbeiten und weil wir gerne eine Redaktion unterhalten, sondern wir machen das natürlich, um Markenkommunikation zu treiben und eben dauerhaft im Bewusstsein auch der Leute stattzufinden. Und ich glaube, nur um eben redaktionell unterwegs zu sein, jetzt als Medienhaus zu arbeiten, ich glaube, das ergibt einfach keinen Sinn. Und ich glaube, auch für viele Unternehmen ist das einfach, wäre das einfach nicht sinnvoll. Bei uns ist es eben so, dass wir das eben als Punkt identifiziert haben und auch strategisch aufgegriffen haben und wir auch sehen, Leute, die schon mal einen Featured-Artikel gelesen haben, haben eine höhere Affinität zur Marke als eben Leute, die das noch nicht gelesen haben. Ja, also da gibt es ja auch dann so schöne KPIs wie irgendwie der NPS. Ja, also ein Featured-Leser ist wahrscheinlich eher dazu verleitet, seinen Freunden und der Familie mal Vodafone ans Herz zu legen. Mhm. Natürlich schauen wir uns das auch alles genau an in Marfo und in normalen KPIs. Und genau, sehen halt, dass das funktioniert und dass das auch für uns funktioniert. Und genau, darin ist sozusagen begründet, warum wir Featured machen. Ja. Das ist nicht, weil irgendwann der Unternehmensblog ein Redesign bekommen musste und ich dann da nochmal dazugekommen bin und nochmal mehr Artikel schreiben wollte. Das ist definitiv nicht der Fall.
Wie viele seid ihr im Redaktionsteam? Was würdest du sagen, dass man mal so eine Vorstellung davon bekommt, was da wirklich auch an Ressourcen hintersteckt?
Also wir haben so im Kernteam, sage ich mal, 4 bis 6 Redakteure, die allerdings jetzt nicht alle Artikel schreiben, sondern wir arbeiten natürlich auch einfach mit einem externen Autorennetzwerk zusammen. Da haben wir haben Leute, die im Filmbereich unterwegs sind, das heißt, die schreiben uns unsere Filmkritiken. Dann haben wir aber auch Leute, die zum Beispiel super interessiert in Hardware sind. Also das neue Device muss getestet werden. Da brauchen wir natürlich jemanden, der halt sehr tief im Thema ist. Sind wir natürlich auf Vodafone-Seite mega im Thema. Wir haben halt nur nicht, sag ich mal, so viele Redakteure da sitzen. Ja, also die Leute, die sich bei uns um die Devices kümmern, sind meist keine Redakteure. Also Kernteam, sage ich jetzt nochmal, sind so fünf bis sechs, die sich so täglich mit dem Magazin auseinandersetzen. Wie gesagt, erweitertes Autorennetzwerk größer und das Redaktionsteam kümmert sich natürlich dann nicht nur um die Artikel und um das Redigieren der Artikel, um das Einbriefen oder um die Themenauswahl, sondern natürlich gehört dann auch dazu, wie kann das über die Social Media Kanäle distribuiert werden. Da brauchst du noch einen Tweet dazu und der Tweet sollte möglichst nicht das gleiche Wording wie irgendwie die Instagram Story dazu haben. Ja, also da die ganzen Spielfelder, die wir irgendwie alle kennen. Das läuft dann natürlich auch in diesem Team. Und auch die Kommentarbeantwortung auf der Plattform. Also du kannst auch bei Featured auf dem Magazin natürlich kommentieren. Und da haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen, dass dann da auch das Redaktionsteam aktiv unterwegs ist. Weil natürlich da das dann schon verstärkt so ist, dass die Leute sich auch mit dem Content exakt auseinandersetzen. Ne? Während wir natürlich, wenn wir jetzt mal einen Artikel posten, da natürlich trotzdem auch einige Kommentare dazu bekommen, dass gerade irgendwo in Hückeswagen jemand kein Netz hat. Ja, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass wir eben auch keine eigenen Social-Kanäle für Featured an sich haben. Ja, also die Featured-Distribution läuft über die Vodafone Deutschland-Kanäle. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Und deswegen war auch klar von Anfang an, dass wir als Marke ersichtlich sein müssen in dem Magazin, weil das ja also sonst
eine Wirkung hat, ne?
Ja. Genau, und es wäre auch so ein bisschen so eine, nicht Mogelpackung, aber es fühlt sich nicht richtig an, glaube ich, dann dauerhaft sozusagen Magazininhalte über einen Markenaccount sozusagen so nach draußen zu pushen und ohne dass man den Leuten klar macht, das ist ein Markenerzeugnis, wir haben da eine gewisse Nähe.
Ja.
Möchte nur anmerken, eine Sache noch, wir haben trotzdem ein unabhängiges Redaktionsteam. Ja, das ist immer so, wir arbeiten da durchaus journalistisch und mir ist das auch ganz wichtig, weil ich auch eine Zeit lang sehr intensiv mit einem Journalisten zusammengearbeitet habe, der mich da in der Hinsicht geprägt hat. Also so journalistische Arbeitsweise ist uns schon sehr wichtig. Also die Quellen müssen sicher sein und sowas alles. Da würde ich schon nochmal großen Wert drauf legen.
Ja, aber zu Vodafone kritisch darf es wahrscheinlich nicht werden, oder? Wenn dann ein Content Creator aus dem Autorennetzwerk irgendeinen Vertrag oder so analysiert und auseinandernimmt.
Ja, also so Vertragsthemen sind natürlich auch gar nicht so klassische Magazininhalte.
Ja, das denke ich mir, ja.
Natürlich wirst du, wenn du jetzt auf unser Magazin gehst, auch einen Artikel finden, wo mal ein Vertrag von uns besprochen wird. Aber auch da halten wir uns natürlich einfach an das, was faktisch sozusagen Bestandteil des Artikels oder des Tarifs ist.
Ja.
Aber natürlich ist klar, dass du, wenn du dich dann auf einem Vodafone-Erzeugnis sozusagen befindest, dass der wahrscheinlich ganz gut wegkommen wird. So. Aber ja. Ich glaube, das ist auch, also ne, das ist ja auch sozusagen gelernt und die Leute wissen ja, du bist jetzt gerade bei einer Vodafone-Umgebung und wir erwecken ja auch gar nicht den Anschein, dass wir da jetzt einen Tarifvergleich aufmachen oder sonstiges.
Ja.
So, daher glaube ich, ist das schon fair in der Hinsicht.
Da bist du jetzt nämlich schon quasi durch das Content-Marketing auch in die Richtung gegangen, die wir sowieso gehen müssen hier in diesem Podcast. Du hast nämlich auch schon von quasi Content-Creatern gesprochen, ne? Die Inhalte für eure Plattform, eure Kanäle sozusagen erstellen. In dem Sinne wären es jetzt Textbeiträge, Blogbeiträge vielleicht. Magst du uns mal vielleicht, um das Thema einzuführen, einmal sagen, aus deiner Sicht, aber vielleicht auch aus Sicht der Marke, was sind für euch Influencer und in welcher Form arbeitet ihr mit diesen Influencern zusammen?
Was sind für uns Influencer? Also ich will gar nicht das so definieren. Für uns ist eben, wenn wir mit Influencern arbeiten, immer total wichtig, passt das zum Inhalt, also zum Inhalt, den wir nach draußen geben wollen. Ich möchte aber auch nicht sagen, Influencer sind für uns nur einfach ein Kanal. Ich finde, das ist auch, ne, also ich finde immer schwierig, wenn Leute sagen, Influencer sind für uns Teil der Mediastrategie. Also das ist ja immer noch eine Persönlichkeit, mit der man da auch zusammenarbeitet und kollaborativ an einem Thema arbeitet. Ja, ich finde das immer schwierig, wenn du jetzt einen Influencer mit irgendwie einem Billboard oder einem Gehwegreiter vergleichst. Das sind ja Menschen, die wir auswählen aufgrund ihrer Fähigkeiten oder aufgrund ihrer Affinität zu Themen oder auch weil sie da eine besonders hohe Kompetenz auch haben. Ja, also ich will jetzt nur mal ein Beispiel bringen, wenn wir zum Beispiel mit dem Valentin Möller, ich weiß nicht, ob der allen direkten Begriff ist, ist jemand, der sich unheimlich gut mit Devices auskennt, da eine unheimliche Expertise hat, und wenn wir mit dem ein Review von einem neuen Gerät machen, da machen wir das, weil wir einfach zu 100% davon überzeugt sind, dass der Valentin da einfach eine super Fachkompetenz hat. Natürlich hat er sich da auch eine Reichweite erarbeitet und auch eine Community, die eben auch eine Affinität zu diesem Thema hat. Aber uns ist natürlich auch ganz wichtig, dass er eben auch das Thema gut verkörpern kann und da wirklich auch Skills vorweisen kann. Ja? Und ich glaube, das ist irgendwie der Part, der dann oft unterschlagen wird, wenn man sagt, das ist einfach nur Teil unserer Mediastrategie. Ja? Ja. Das sind ja Menschen, die können was und die haben einen Zugang zu Leuten, den man sonst so eben nicht bekommt. Ja? Ich weiß noch irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob es im Studium war oder später, gab es ja immer so dieses Bibi's Beauty Palace hat irgendwie die sechsfache Reichweite von der Bravo in den 90ern. Und ja. Eigentlich ist das auch nochmal viel direkter. So, und das ist natürlich sowas, was jetzt sehr plump klingt, aber es stimmt natürlich weiterhin. Ja? Da ist der Kontakt einfach natürlich intensiver, wertvoller. Mal davon abgesehen, dass es natürlich trotzdem immer zur Marke passen muss. Ich meine, wir kennen auch alle irgendwie, weiß ich nicht, die Seitenperlen des Influencer-Marketings, ja. Wo wir uns dann auch alle gerne mal irgendwie aufhalten. Das ist natürlich irgendwie klar, dass das zur Marke passen muss.
Wann habt ihr euch denn entschieden? Kannst du dich da vielleicht noch so in deiner langen Vodafone-Historie zurückerinnern, erstmals irgendwie mit Influencern zu arbeiten? Wann war es wirklich so, dass der Begriff Influencer-Marketing bei euch stattgefunden hat und man nicht noch in anderen Disziplinen oder so rumgewirtschaftet hat, sondern wirklich verstanden hat, ja, wir wollen mit Influencern arbeiten? Und was war vielleicht auch damals schon oder heute die Zielsetzung dahinter, das zu tun?
Also ganz genau kann ich das nicht sagen, weil das eben genau in die Zeit hereinfällt, wo ich eben dann nicht bei Vodafone war, weil als ich wieder zu Vodafone gekommen bin, 2017, sage ich mal, da waren wir schon länger im Game, im Influencer-Game auch etabliert. Und sage ich mal, 2012, 2013, als ich in der PR war, waren Influencer auch noch kein Thema. Ja. Wobei ich auch da weiß, zum Beispiel, wir haben damals bei der CeBIT Blogger-Frühstück Sachen veranstaltet. Und genau. Ich finde, das ist ja eigentlich mehr oder weniger der Vorläufer, ja, und eigentlich ist es Influencer Relations nur eben anders betitelt. Ja? Und jetzt so, dass man sagt, so wie wir das heute definieren, Influencer Marketing, läuft das natürlich auch schon ein paar Jahre bei Vodafone. Ich glaube, das ist auch, sage ich mal, bekannt oder die Leute, also wir haben schon mit sehr vielen Influencern zusammengearbeitet, auch in vielen, sage ich mal, Projekten, die auch irgendwie Besonderheiten aufgewiesen haben. Wir hatten auch 2016 zum Beispiel, will ich mal sagen, die erste ATL-Kampagne, TV-Kampagne, wo dann im TV-Spot tatsächlich auf einmal Influencer aufgetreten sind. Ja, also Apecrime und Melina Sophie waren das damals, die für unseren Call-Ja-Tarif geworben haben. Weiß ich noch, weil ich da irgendwie den Horizont-Beitrag damals gelesen hatte. Und das für die Leute natürlich, also wahrscheinlich, wenn du meine Mutter gefragt hättest, wer die Leute da im TV-Spot sind, hätte die natürlich nicht erkannt. Ja? Und 2016, da kann ich jetzt gar nicht sagen, ob die Leute das auch alle schon so direkt verstanden haben, dass das da Melina Sophie und Apecrime in dem Spot sind. Aber ich glaube, da waren wir auch da relativ früh dran. und haben gemerkt, dass, ne, klar, Callia ist auch natürlich ein Produkt, was sich eher an eine jüngere Zielgruppe richtet, ist ja unser Prepaid-Produkt, und haben natürlich, wir haben ja auch damals auch Plakate mit denen aufgehangen, ja, also die hingen dann auch in den Städten, und ich glaube, das war schon so ein ganz guter Move damals von den Kollegen hier. Ja, und seitdem nutzen wir natürlich immer wieder Influencer für diverseste Projekte, sei es Aktivierung von Events beispielsweise. Also wir haben letztes Jahr auf mit der Vodafone-Gruppe in vielen europäischen Vodafone-Ländern eine Kampagne zum Star Wars Start gemacht. Und natürlich ist es da sozusagen, oder was heißt natürlich, aber für uns war das auch wieder eine gute Möglichkeit, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Wir haben mit denen zum Beispiel so eine Star Wars Quiz Taxi Aktivierung gemacht, hier im Mediapark in Köln. Oder auch bei unseren diversen E-Sports und Gaming Aktivitäten, irgendwie auf der Gamescom, wenn wir da einen Stand haben. Dann sind da auch oft Influencer zugegen, die eben da auch sozusagen mit unseren Kunden oder mit den Messebesuchern interagieren können. Also da sind wir, sage ich mal, sehr breit unterwegs, was Influencer genau als Markenbotschafter angeht für uns.
Ja, genau, weil du es nämlich jetzt schon gesagt hast, Markenbotschafter, weil es ja wirklich schon so ist, dass ihr auch ein Produkt habt, was natürlich anders als vielleicht ein Hello Body, keine Ahnung, Body Soft Spray Cream something, schwerer über eine Instagram-Performance-orientierte Promocode-Kampagne oder so an den Mann gebracht werden kann oder an die Frau. Da geht es ja meistens um auch längere Vertragslaufzeiten. Da wird wahrscheinlich keiner nach einem Swipe-Up denken, oh ja, das möchte ich jetzt. Also ist bei euch wahrscheinlich eher im Zentrum tatsächlich die Marke, eben ähnlich wie ja auch beim Content-Marketing eigentlich, in einem Kontext darzustellen, der für die Menschen attraktiv ist, ihnen tolle, entertaining Inhalte und Mehrwerte mitzuliefern, Wissen vielleicht zu vermitteln, damit sie sich dann positiv an die Marke zurückerinnern. Ja. Oder was wäre, würdest du sagen, sind eure Ziele?
Ja, das hast du schon super zusammengefasst. Also wenn ich so durch mein ja genau, wenn ich durch meinen Instagram-Feed so durchscrolle und dann habe eine sehr hohe Affinität zu Sneaker und wenn ich dann diese ganze Sneaker-Werbung sehe und dann irgendwie durchgestrichener Preis am besten noch, ne, statt irgendwie 80 Euro nur 69 Euro, also ich muss sagen, da bin ich auf jeden Fall total versucht. Oder was heißt nicht nur versucht, da bin ich jemand, der dann auch da echt oft einfach nochmal durchklickt und direkt kauft. Also ich bin, glaube ich, für jeden, der bei solchen Sneakerfirmen im Performance-Marketing sitzt, bin ich, glaube ich, der gewünschte User. Und das ist eben, wie du gerade gesagt hast, bei uns eben nicht so einfach. Ja, wir haben eben bei nahezu jedem unserer Produkte, außer wenn du jetzt den Prepaid-Bereich rausnimmst, eben längere Vertragslaufzeiten. In der Regel sind die Leute eben nicht dauerhaft im Market, wie man so schön sagt. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie für ein Pickup, da bin ich irgendwie immer im Market, wenn ich Pickup mag. Ja, wenn ich dann ein Ad bekomme, denke ich mir vielleicht, ach, demnächst ja, an der Supermarktkasse muss ich mal wieder ein Pickup kaufen. So funktioniert das natürlich bei uns nicht, ne? Weil die Leute beschäftigen sich immer nur in einer ganz bestimmten Zeit mit einem Anbieterwechsel oder mit einem Neuvertrag. So. Und deswegen hast du ja gerade schon gesagt, so diese ganze Promo-Code-Mechanik funktioniert für uns natürlich nicht. Was wir natürlich hin und wieder machen, ist jetzt zum Beispiel in Podcasts, da gibt es dann auch angepasste Vertragsstrukturen für Leute, die aus dem Podcast auf diese Landingpage gehen und so, versuchen wir natürlich auch uns ein bisschen hinzuentwickeln. Mhm. Aber es ist eben nicht dieses klassische mit dem Thomas 20, kriegst du jetzt nochmal 20% auf deinen Red M-Tarif.
Ja.
Ne? Das ist, glaube ich, einfach nicht unser Home-Turf da an der Stelle. Genau, und deswegen deswegen nutzen wir halt Influencer sehr stark im Markenkontext. Jetzt kann man aber natürlich auch darüber diskutieren. Wir haben zum Beispiel das beim iPhone 7 Start haben wir damals eine relativ große Aktion gemacht, wo wir iPhone 7 an Influencer per Drohne delivered haben. Schön, so, ja. Das heißt, die hatten das iPhone 7 dann alle einen Tag vor allen anderen, weil wir denen das wirklich per Drohne sozusagen zugestellt haben. Mhm. Jetzt sind wir natürlich nicht sozusagen primär Verkäufer der Hardware, ne? Aber nutzen natürlich schon gerne auch den Buzz, der um solche Sachen irgendwie kreiert wird. So, und da ist es dann natürlich auch wieder produktnäher, wenn wir mit Influencern zusammenarbeiten. Aber so, dass man sagt, hier, nimm dieses Produkt und sag jetzt, da gibt's diesen Discount, das ist bei uns eher schwierig. Ja.
Ja. Du hast eben schon Podcasts angesprochen. In welchen seid ihr denn? Weil ich höre euch zum Beispiel immer im OMR-Podcast, ne? Da seid ihr auch Kooperationspartner, soweit ich mich erinnere. Und würdest du das quasi ja als Teil von Vodafone auch schon ein Stück weit dem Influencer-Marketing zuordnen? Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist ja definitiv Philipp Westermeier für eine gewisse Zielgruppe ein absolut bedeutsamer Influencer. Wäre das jetzt sozusagen schon eher beim Influencer-Marketing aufgehangen oder ist das nochmal eher disziplinferner?
Bei der ganzen OMR-Geschichte ist es jetzt so, dass wir natürlich mit Philipp und Team, also den OMR-Kollegen, da hatten wir ja eigentlich für dieses Jahr nochmal ein ganz großes Paket sozusagen an Unterstützung geplant. Wir wollten eigentlich eine eigene Halle ja machen.
Bei OMR.
Ja. Das ist ja auch, hat ja auch Philipp selbst schon erzählt in seinem Podcast und auch der Geschäftsführer von Vodafone Business, der Alex Saul, war ja da auch schon im Podcast und hat das eigentlich alles einmal ganz gut aufgearbeitet, wie diese ganze Kooperation mit den OMR-Kollegen zustande gekommen ist. In dem speziellen Fall war es jetzt tatsächlich, dass es eher aus der Vodafone Business Unit, also aus unserer B2B-Unit getrieben wurde. Wir dann in der Markenkommunikation natürlich, aber trotzdem immer als Sparringspartner sozusagen reingeholt werden, ne? Weil das natürlich eigentlich unser irgendwie Metier ist, aber das eigentlich eher eine Vodafone-Business-Partnerschaft war. Was jetzt das Werben in Podcasts angeht, also ich weiß das immer gar nicht hundertprozentig, in welchen Podcasts wir dann auch mit so einem Live-Read irgendwie auftauchen, da müsste ich jetzt die Media-Kollegen angucken bei uns. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wir in dem Football Bromance Podcast von zwei RAN-NFL-Kommentatoren durchaus öfter auftauchen. Mhm. Und da sind wir dann meistens beratend natürlich irgendwie involviert. Das gilt übrigens auch für anderweitigere Influencer-Produkte. Das klang jetzt komisch. Also wir sind nicht immer Hauptinitiator jedweder Influencer-Aktivierung. Ne? Ja. Sondern es gibt natürlich auch, wir haben ja eine Menge Shops in Deutschland, ja, und es gibt natürlich auch lokalere Initiativen, wo auch zum Beispiel jemand in, ich sag jetzt mal, Hamburg sagt, hey, wir haben hier jemanden, mit dem wir gerne zusammenarbeiten würden, der auch vielleicht mal aufmerksam auf unseren Shop macht oder auf unser In-Store-Repair-Angebot. Ja? Und da sind wir dann natürlich immer im Unternehmen und das muss man sich auch aufbauen, ne? Dass die Leute im Unternehmen wissen, ey, die Kollegen von Social, die können wir jetzt fragen.
Ja.
Und denen können wir das besprechen. Und da geht es gar nicht darum, dass wir da irgendwie alles durchsteuern wollen, ja, sondern geht es einfach nur darum, dass wir natürlich immer bewerten wollen, passt das irgendwie zur Marke und wir den Leuten auch gar nicht irgendwie total in ihre Ideen reinreden wollen. Also wenn der Shopbesitzer kennt sein Publikum wahrscheinlich 10-mal so gut wie ich, irgendwie der in Düsseldorf in der Zentrale sitzt. Ja. Aber natürlich sind wir der Sparringspartner und sagen, hey, guck mal, das wird jetzt eher nicht so gesamt in unsere Markenstrategie gerade passen. Oder ja, finden wir gut, aber achte bitte auf das und das. Ja? Mhm. Das heißt, wir sind auch für viele Themen, Aktionen, die dann auch mit Influencern sozusagen gespielt werden, auch Ansprechpartner im Unternehmen.
Wie hast du es geschafft, dass die Leute jetzt wissen, dass sie bei euch anklopfen können? Weil das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen vor eine Herausforderung stellt, gerade wenn sie in so komplexen und großen Unternehmen arbeiten, wie es ja zum Beispiel Vodafone auch ist.
Ja, also ich glaube, das ist ja natürlich immer ein Prozess. Also ich glaube, ne, klassisch kennt man das ja auch so ein bisschen wahrscheinlich aus der PR. Auch da gab es ja früher wahrscheinlich mal den einen oder anderen, der vielleicht mal irgendwie nach draußen was gegeben hat, wo man so gesagt hat, ah, wäre ganz gut gewesen, wenn du uns da mal vorher Bescheid gesagt hättest in der PR-Abteilung.
Oh ja.
Ich glaube, kennen wir alle. Da ist es natürlich jetzt, sage ich mal, noch mehr gelernt. Ja. Aber das hat natürlich einfach auch mit einer internen, ja, kann man fast schon sagen, Markenbildung zu tun. Ja. Wir müssen da natürlich intern den Leuten zeigen, dass wir da die Experten sind, müssen super vernetzt sein. Da habe ich den Vorteil, dadurch, dass ich Featured mache, bin ich sozusagen eigentlich im ganzen Unternehmen vernetzt. Ja, die Leute wissen irgendwie, das ist der, den ich anschreiben muss, wenn ich da mal ein gutes Thema habe.
Ja. Ja?
Und dann ist der Weg meist auch nicht mehr so weit, sozusagen die Verbindung zu Social Media zu schaffen. Ja? Da kommen dann natürlich auch Anfragen, wo ich mir denke, ja, da bin ich jetzt nur wirklich nicht zuständig. Aber meistens kenne ich dann jemanden, der dafür zuständig sein könnte. So, ne? Also ich glaube, das ist einfach tatsächlich, auch wenn es so einfach klingt, natürlich Netzwerken. Aber auch so, ich glaube, die Vodafone-Mitarbeiter wissen natürlich um die Stärke der Marke und auch um die Expertise, die bei uns im gesamten Brandmarketing vorhanden ist. Und wir sind auch gar nicht so viele Menschen. Das hilft, glaube ich, auch. Also ich glaube, im Unternehmen wissen die Leute schon relativ genau, wenn einer von uns irgendwie aus dem Bereich über einen Campus läuft, ah, okay, das ist der Kollege, der immer die Musik für den TV-Spot auswählt.
So. Ja, das ist doch schön.
Es ist ein Vorteil davon, dass wir gar nicht so riesig sind in der Kommunikationstruppe
im Brandmarketing. Sehr gut, ja, das kann ja doch manchmal wirklich auch helfen, ne? Wenn man die Nasen kennt sozusagen, die da rumlaufen und unterwegs sind. Sehr schön. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ihr seid wirklich in sehr, sehr vielen verschiedenen Feldern unterwegs und gerade auch als Markenkommunikationsteam habt ihr halt viele Berührungspunkte auch mit anderen Teams und so weiter. Und es passiert auch sehr viel sozusagen jetzt nicht unter eurem Radar, aber halt vielleicht ja etwas unabhängiger sozusagen von eurem Team. Wie behaltet ihr denn oder ist es überhaupt ein Anspruch von euch, den Überblick zu behalten, zum Beispiel mit welchen Influencern irgendwo mal mit Vodafone oder von Vodafone gearbeitet wurde? Also habt ihr vielleicht sowas wie eine Datenbank? Habt ihr sowas wie Learnings, die ihr vielleicht den Personen zuschreibt? So, boah, der war wirklich ein absoluter Ausfall, nicht zuverlässig, whatever. Und der war vielleicht perfekt, mit dem auf jeden Fall längerfristiger was starten. Wie geht ihr davor, um dieses Wissen sozusagen im Unternehmen zu behalten und auch anzureichern?
Mhm. Also grundsätzlich haben wir natürlich diverseste Tools im Einsatz, die irgendwie auch die meisten kennen, womit wir natürlich vielleicht mal auch alles im Blick haben können, was so auf den Kanälen läuft. Das ist natürlich eh eine fortlaufende Analyse. Wir haben auch zum Beispiel eine Person in unserem Team, die sich rein um die Analyse unserer Social-Media-Kanäle und unserer Social-Media-Aktivitäten kümmert. Also das ist sowieso immer abgedeckt, ja, weil da kann natürlich auch immer mal sein, dass irgendwo jemand im Shop die Idee hat, er macht jetzt mal das und das, und das vielleicht mal nicht mit uns abspricht. So, das kann einfach passieren. Ja? Und dann ist natürlich irgendwie, und wenn wir das dann sehen über unsere Tools, ja, dann wissen wir, ah, okay, krass, wir finden schon echt viel. Ja?
Ja.
Darüber hinaus würde ich immer auch sagen, also natürlich wird auch jede Kampagne reviewed. Ich meine, das ist ja klar. Ich glaube, das sollte jetzt keine Überraschung sein, dass wir uns irgendwie da ein Reporting ziehen, wenn wir mit einem gewissen Influencer zusammengearbeitet haben. Ja? Und bei größeren Aktivierungen ist natürlich auch immer jemand von unserem Team super involviert, ja? Ist dann dabei und wir wissen dann natürlich auch, mit dem und dem ist es vielleicht schwieriger in der Zusammenarbeit. Ne? Das sind natürlich Sachen, die wir natürlich intern ausspeichern. Und wo wir natürlich mittlerweile natürlich auch ein ganz gutes Koordinatensystem entwickelt haben. Ja? Wir wissen natürlich auch, welcher Influencer hat zu welchem Zeitpunkt vielleicht mal was für einen Wettbewerber gemacht.
Ja.
Und sollte dann vielleicht tunlichst nicht am nächsten Tag bei uns auftauchen. Ja, also ich glaube, man kennt alle so irgendwie so diese Autoherstellergeschichten, wo irgendwie der Influencer an einem Tag mit einem bayerischen Auto und dann am nächsten Tag vielleicht mit einem Auto aus Wolfsburg oder so rumgefahren ist. Also solche Sachen, da müssen wir natürlich schon ein bisschen schauen, weil das irgendwie natürlich komisch ist, wenn jetzt jemand irgendwie an einem Tag in der Instagram-Story was zur Telekom erzählt und dann am nächsten Tag spricht er irgendwie von seinem Besuch im Vodafone-Shop. So, ja, das ist.
Aber es wäre jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn er vor 2 Jahren oder so mal was mit der Telekom gemacht hat für euch?
Nee, würde ich nicht sagen. Also man muss das natürlich auch immer wieder im Einzelfall betrachten. Ja, man muss natürlich auch gucken, wie sehr wird derjenige vielleicht auch noch mit dem Wettbewerber assoziiert. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie von so einer Dimension ausgehen würde, wobei das bei Influencern wahrscheinlich gar nicht so krass ist, aber sag ich mal, wenn ich jetzt irgendwie Katjes wäre und ich würde jetzt Thomas Gottschalk nehmen, der irgendwie Thomas Gottschalk ist für mich Haribo, so, ja?
Ja.
Dann kann ich das natürlich als Stilmittel machen, wenn ich Katjes bin und sage irgendwie, ich nutze jetzt Thomas Gottschalk, aber irgendwie fände ich es auch komisch, wenn Thomas Gottschalk mir jetzt auf einmal dann Katjes verkaufen wollen würde. Das ist jetzt so ein bisschen, der Vergleich hinkt wahrscheinlich ein bisschen, aber man muss das natürlich immer sich genau anschauen, wie eng ist der Influencer mit der Marke da verbandelt gewesen und wie kann man das vielleicht auch oder wissen das die Leute überhaupt noch? Ja. Es gab auch schon mal den Fall, dass irgendwie ein Influencer irgendwie in seiner Story halt von der Telekom zu uns gewechselt ist, so, und das haben wir dann gesehen und haben wir gesagt, ach, das ist eigentlich eine coole Story, und dann irgendwie einen Monat später hatten wir ohnehin eine Aktivierung geplant und haben dann gesagt, ach komm, das ist doch Match made in heaven, mehr oder weniger, und haben das dann aufgegriffen, ja, also ich glaube, da muss man immer, da gibt es jetzt nicht so, es gibt jetzt nicht, der ist lifelong Telekom, mit dem können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Das gibt's nicht. Und ich finde, auch in Deutschland ist das ja zuweilen, und ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen, es gibt ja nicht so viele Influencer, die so ganz hart mit einer Marke verbunden werden. Wie man das irgendwie so früher bei Testimonials kannte. Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das
machst. Ja, also ich würde dir recht geben. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben sozusagen. Ich bin mir sicher, dass wir das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch sehen werden. Wenn ich so an Paradebeispiele denke, das liegt jetzt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich schon als Branchen-Nerd etwas tiefer drin bin, würde ich sagen, Julian Bam und Fanta, die verbinde ich doch sehr miteinander. Da fände ich es jetzt komisch, wenn der für einen anderen Softdrink oder sowas machen würde. Pamela Reif und Calzedonia, die war ja hier überall plakatiert und so, ist immer auch wieder ein schöner Beispiel-Case für so ATL-Maßnahmen mit Influencern. Deutsche und Gabbana und Caroa, das sind ja so die Klassiker, ne? Aber
ja, aber wie gesagt, also dass man so sagt, der steht jetzt zu 100% für diese eine Marke, ne? Also es ist nicht so klar, wie mein Beispiel ist da immer so bei Athleten, ja? Mhm. Also für mich ist
der das ist Nike.
LeBron James ist Nike, so.
Ja.
Oder für mich ist auch total klar, irgendwie Roger Federer ist auch Nike.
Ja.
Also sage ich jetzt hier nicht irgendwie was komplett Falsches. Aber solche Verbindungen, die sind natürlich auch irgendwie noch intensiver, weil ich meine, irgendwie LeBron James und Nike, ist irgendwie logisch, dass das passt. Ja. Aber zum Beispiel irgendwie Beats by Dre, das ist zum Beispiel auch so. Ne? Die hatten auch immer ganz viele so starke Testimonials, die auch irgendwie so direkte Verbindung hatten. Also LeBron James ist für mich zum Beispiel auch sehr verbandelt mit Beats by Dre. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist so, wenn man jetzt wirklich sagt, so klassischer Influencer, da gibt es das noch nicht so sehr, wie irgendwie so ein Ninja, der jetzt mit Adidas was gemacht hat oder so. Ne? Da, also ja. Sports, Leute, das kommt bestimmt auch noch auf uns zu.
Was würdest du denn sagen? Also im Endeffekt habe ich eigentlich 2 Fragen. Ich will so ein bisschen rausfinden, wie langfristig ihr mit Influencern jetzt schon arbeitet und ob ihr langfristig vielleicht auch vorhabt, tatsächlich mal solche Gesichter für Vodafone aufzubauen. Und was müsste denn dann dieser ideale Vodafone-Influencer mitbringen?
Ja, das ist so ein bisschen schwierig, würde ich fast sagen. Also wir haben natürlich Influencer, mit denen wir auch schon oft zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel Revi, der ist, der war bei der Star Wars Geschichte dabei, der ist bei unseren Gamescom-Aktivierungen dabei. Mit dem, sage ich mal, sind wir auf jeden Fall, haben wir schon viele Dinge gemacht. Ne? Auch wir haben auch mit Apecrime und Melina Sophie noch mal ein paar Sachen gemacht. Und natürlich hat man da auch eine Verbindung aufgebaut. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir ein dauerhaftes Engagement mit denen haben. Ist das wünschenswert? Es gibt natürlich immer ein Für und Wider, glaube ich. Und ich habe ja eben schon gesagt, wir haben eben ja nicht so dieses, also wenn ich jetzt irgendwie Eiweiß herstelle, dann habe ich irgendwie immer dieses Eiweißprodukt, was ich irgendwie promoten will. Ja? Und wenn ich dann mir einen Influencer raussuche, ja, der dann in meinem Team hier jetzt die Eiweißmarke einfügen ist, so, dann ist das irgendwie cool und der kann das die ganze Zeit spielen, so mehr oder weniger always on. Ja?
Ja.
Aber bei uns ist es ja, wie ich eben schon gesagt habe, oft auch Aktionen gebunden oder an bestimmte Maßnahmen, bestimmt auch Kampagnen etc. Und da ist es dann natürlich schwer, so ein One-Influencer-Fits-All-Anforderungen zu finden. Ja.
Ja.
Und dann ist das natürlich auch, glaube ich, am Ende müsste man denen ja auch, also müsstest denen ja dann auch mehr oder weniger müsstest dir zusichern lassen, dass die natürlich in der Zeit nicht für einen anderen Wettbewerber arbeiten dürfen. Das musst du denen natürlich auch vergüten. Und da kann ich gar nicht so genau sagen, wie da so die Herangehensweise vielleicht auch in den nächsten Jahren sein wird.
Würde ich jetzt gerne...
Ja,
bitte.
Ich finde, man sieht es halt bei wenigen irgendwie bisher so. Und mich, wenn du mich privat persönlich fragst, würde ich auch sagen, das ist irgendwie so, das wundert mich ein bisschen, aber ich kann es eben auch aus der Markensicht total nachvollziehen.
Ja. Da finde ich jetzt aber tatsächlich sogar die Beispiele, die du vorher gebracht hast, im Gaming-Bereich super spannend, weil da seid ihr ja sehr präsent. Ne? Ihr sponsert auch Mousesports zum Beispiel, ein E-Sports-Team. Ihr unterstützt eben dann zum Beispiel Streamer wie Revi und so weiter, die natürlich auch so mit Twitch und dem Gaming ein bisschen verbunden sind. Wäre das dann nicht für euch so ein Potenzial, dann vielleicht in dieser Nische sozusagen, im Endeffekt ja auch im Sport, eure Teams oder auch Athleten dort zu finden, die Gesichter dann für Vodafone werden können und wo jeder in 10 Jahren weiß, ja, der auf jeden Fall 100% Vodafone.
Ja, also gebe ich dir zu 100% recht. Wenn du jetzt alleine dir die Mousesports-Athleten anschaust, dann würde ich auch sagen, die sind Vodafone-Influencer.
So. Ja.
Machen die das aber klassisch irgendwie, machen die jeden Tag irgendwas Vodafoniges in ihrer Insta-Story, ja? Oder sind die einfach qua ihrer Teamzugehörigkeit sozusagen Vodafone-Gesichter? Ja. Und jetzt muss man halt auch sagen, das sind in ihrer Zielgruppe, in der E-Sports-Zielgruppe, wir müssen ja hier wirklich von E-Sports, nicht von Gaming sprechen, wenn wir über die Mousesports-Kollegen sprechen, sind das natürlich tatsächlich auch schon Stars. Ne? Also ich wohne hier in Deutz, relativ nah zur Lanxess Arena, und wenn hier ESL One war, dann läuft hier aber über die Deutzer Freiheit fast jeder in so einem Trikot rum. Jetzt nicht unbedingt alle irgendwie im Mousesports-Trikot, aber ich finde das schon immer faszinierend. Ja? Und ich war da natürlich auch 2-3 Mal dabei und dann gibt es da auch tatsächlich Signing-Sessions und dann ist da der Unterschied zu einem Fußballprofi nicht mehr so krass gegeben. Ja?
Ja.
Trotzdem sind die natürlich, sage ich mal, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so groß. Also ich sag mal, der Chris von Mousesports ist nicht Mario Götze. So, ja? Ich glaube aber, dass in dieser Zielgruppe der E-Sports-affinen Leute und dann in einer weiteren Zielgruppe auch von Gaming-Interessierten, dass da schon relativ klar ist, dass wir mit Vodafone da sehr stark aktiv sind. Zeigt auch Research, was wir uns angucken und sowas alles. Aber klar, ne, da insbesondere natürlich die Mousesports Athleten, die sind auf jeden Fall auch Influencer. Nur eben anders, als man irgendwie so jetzt vielleicht klassisch den Instagram-Influencer ansehen würde.
Ja, das finde ich eben so spannend, dass diese Disziplin mittlerweile ja irgendwie so ein bisschen auch aufgeweicht wird, ne? Dass man gar nicht mehr von, also man sollte es jedenfalls nicht limitieren auf die gelernten klassischen Influencer-Marketing-Mechanismen und Kampagnen und Modelle und Strategien und so, die vielleicht in Lehrbüchern wie meinem stehen, aber man muss das erweitern, ne? Man muss eben auch, finde ich, sowas wie Engagement im E-Sports-Bereich mit eigentlich unter diesen Umbrella fassen, um das Potenzial auch wirklich 100% ausschöpfen zu können, das diese Personen eben bieten. Ne?
Also, ja, zum Beispiel da total, also weil du jetzt gerade gesagt hast, man kann das nicht mehr so richtig trennen irgendwie, ne? Auch irgendwie normale Stars werden jetzt Influencer. Irgendwie lustiges Beispiel, wenn ich jetzt so hin und wieder durch TikTok mich swipe, ja, und dann irgendwie komme ich halt oft auf den Kanal irgendwie von Alfonso Davis, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Es ist mein liebster TikTok-Creator aktuell. Ich finde ihn wundervoll.
So, und jetzt würde ich gern mal irgendwie Research haben, wie viele Leute auf TikTok den vielleicht von TikTok kennen und nicht, weil er linker Verteidiger bei Bayern München spielt.
Richtig.
Ne? Also klar, der macht natürlich dann auch Content, der irgendwie relativ schnell klar macht, gut, der ist jetzt auch irgendwie Profifußballer und teilt da mal irgendwie so einen Highlight-Clip von sich, aber ich finde, der ist halt einfach, weil er selber in der Zielgruppe ist irgendwie und weil er das selber sich irgendwie auch, man merkt, da ist niemand dahinter bei seinem Account, so. Richtig. Und ne, den würde ich wahrscheinlich in der Situation eher als einen TikTok-Creator betrachten, als jetzt irgendwie einen Fußballer, so. Und ich glaube, da kommen wir viel mehr hin, ja. Nicht mehr so irgendwie der Athlet, dem du dann irgendwie so ein Werbeposting erklären musst, irgendwie, ne, für irgendwie das neue Samsung, zum Beispiel Götze war ja auch irgendwie lange Samsung oder solche ganzen Geschichten, sondern so wirklich, dass man sagt, okay, der ist jetzt auch irgendwie Influencer, weil der halt irgendwie coolen Content kreiert. Ja.
Ja.
Finde ich bei dem irgendwie ganz spannend.
Kann ich zu 100% unterschreiben und finde ich toll, dass das noch jemand beobachtet hat, weil ich mir das auch die ganze Zeit so dachte und überlegt habe, was das für ein Geschenk ist für die Social-Media-Abteilung vom FC Bayern, tatsächlich auch für deren TikTok-Account, der vorher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, fand ich. Die hatten es also noch nicht so komplett 100%, glaube ich, ausgeschöpft. Und jetzt nutzen sie die Videos ihrer Spieler und reposten oder veröffentlichen da auch sehr, sehr viel. Robert Lewandowski zum Beispiel tanzt ja auch sehr, sehr schön mit seiner Frau oft im Garten und so. Und davon lebt dieser Account jetzt, ne? Aber da sieht man, also ich glaube auch, wenn wir das jetzt mal 10, 15 Jahre weiterspinnen, in Zukunft wird es auch relevant sein, ist es ja jetzt schon, aber noch relevanter, was für ein Social-Media-Following und was für ein Auftritt der Spieler hat. Und das steigert seinen Wert auch nochmal, ne? Weil es die Bekanntheit des Vereins dann im Endeffekt ja auch nochmal steigert.
Also ich glaube, dass ohne dass ich da jetzt irgendwie Insights hätte, aber ich glaube, dass das natürlich mittlerweile auch, also ich würde davon ausgehen, dass die sportliche Bewertung immer noch irgendwie im Zentrum steht. Ja. Aber dass natürlich auch irgendwie solche Sachen mit einfließen in der Bewertung eines Spielers. Also ich habe auch, ich glaube, das war beim Phrasenmäher-Podcast von der Bild-Zeitung, da war Max Eberl zu Gast und der hat auch gesagt, natürlich schauen die sich auch an, wie stellt sich jemand auch irgendwie im Internet dar? Hat das irgendwie auch Potenzial, mal kritisch zu werden? Also ich hoffe, dass Max Eberl das jetzt war. Wenn nicht, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das jemand gesagt hat. Und klar, ne? Also ich glaube, irgendwie genauso wie man früher, ich weiß noch damals, wo David Beckham zu Real Madrid gewechselt ist, haben auch irgendwie viele gesagt, ja, das ist auch, weil der dann die Trikot-Sales ankurbelt. Das kann ich jetzt nicht.
Bei Ronaldo ja auch, ne? Ja, Ronaldo die Wechsel gemacht hat, war es ja.
Ja, total, genau. Und kann ich jetzt auch nicht abschließend bewerten, ob jetzt das wirklich die Hauptintention von Real Madrid damals war, David Beckham für Trikot-Sales zu verpflichten, aber ich glaube, sowas spielt natürlich mit rein. So. Aber birgt natürlich auch Risiken. Weil wenn jetzt irgendwie dann Robert Lewandowski oder Alfonso Davis oder you name it auf einmal irgendwie was ganz Komisches auf TikTok macht, dann hast du da natürlich auch, dann bist du natürlich auch als FC Bayern wieder Ansprechpartner. Ne?
Ja.
So. Aber die Geschichte haben wir sowieso seit Social Media. Von daher würde ich das doch eher als positive Entwicklung bezeichnen.
Ja. Jetzt haben wir schon einen Einblick gekriegt, dass ihr ja wirklich mit einer sehr großen und auch vielfältigen Zahl von Creatoren arbeitet und auch schon viele Erfahrungen gesammelt habt und so weiter. Das ist jetzt eine Frage, die ich vor allem als Markenstrategin stelle, weil es mich selber wahnsinnig interessiert. Du hast am Anfang schon deutlich gemacht, wie stark die Marke Vodafone ist und wie sehr ihr im Unternehmen das auch lebt. Wie schafft ihr es, das dem Creator zu vermitteln? Ich denke jetzt auch wirklich mal so ganz praktisch in einem Briefing oder in Dokumenten oder ist es ein Call? Wie macht ihr das? Welche Formate nutzt ihr, um einem Creator, der vielleicht jetzt erstmalig mit euch arbeitet, zu vermitteln, was Vodafone ausmacht und wie wichtig ist das auch für euch, wenn ihr ja die Zusammenarbeit festzurrt? Mhm.
Ja, also da gibt es natürlich mehrere Instrumente. Natürlich gibt es da irgendwie bei uns auch klassisch ein Deck, ja, also wo wir irgendwie für uns einfach mal alles aufgeschrieben haben. Ich glaube, auch so plump das klingt, das musst du auch irgendwie haben, so dass du es irgendwie einmal schwarz auf weiß hast, so, ja, was, ne, also natürlich gibt es bei uns auch große Präsentationen zur Markenstrategie, aber du brauchst es, glaube ich, auch sehr konkret, wie ist für uns Vodafone auf Social Media darzustellen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Das Deck kann man dem jeweiligen Creator dann auch mal zur Verfügung stellen, aber wir machen es eigentlich eher so, dass wir eben auf die bestimmte Aktion hin mit dem jeweiligen Influencer auch in einen Dialog treten. Ja, und natürlich, und ich finde, da ist das auch in sage ich mal, in was Kollaboratives. Weil was ich ja auf gar keinen Fall will, ist, dass ich jetzt jemandem sage, hier, Influencer XY, bitte nur diese Worte verwenden, bitte nur irgendwie, keine Ahnung, kein Wettbewerber nennen und solche ganzen Geschichten. Also, ne? Es gibt natürlich ein paar Sachen, die wir irgendwie ansprechen, ja, wo wir sagen, hey, natürlich würden wir uns freuen, wenn du relativ offen kommunizierst oder das, ne, wenn du die Leute irgendwie in einer gewissen Weise ansprichst, aber der Influencer muss natürlich immer seine Person bleiben. Ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, kein super Geheimtipp. Ich meine, Authentizität ist, glaube ich, so das Buzzword von den letzten 10 Jahren oder so, würde ich fast sagen.
Ja.
Es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir jemanden da Texte vorschreiben oder Captions auch vorschreiben. Schauen wir da gegebenenfalls mal drauf. Ja, oder gehen wir mal, oder klar, wenn wir ein Event haben und wir haben irgendwie einen eventbezogenen Hashtag, so, dann geben wir den Hashtag natürlich ins Briefing. Das ist ja irgendwie logisch. Aber ansonsten ist das halt natürlich ein Gespräch, und auch einfach auch eine Abfrage, ne? Und die meisten Influencer, die haben ja auch eigene Vorstellungen dann. Also, ja, ne, ich kann mich an einen Dreh erinnern, den wir im vergangenen Jahr mit Echo Fresh gemacht haben, wo wir eine Pimp My Ride Hommage, eine kleine, gedreht haben. Und ich meine, klar haben wir uns da, wir hatten super Autoren, die diesen Clip und so durchgeplottet haben, ja, wir haben uns wirklich auch Leute geholt, die Ahnung von irgendwie Deutschrap haben oder Rap und Hip-Hop, und aber ich meine, du kannst ja keinen besseren Ansprechpartner finden als jemand, der 15 Jahre in diesem Business ist, so,
ja,
und wenn der dann auch noch eine Meinung hat und irgendwie dir dann sagt, nee, mach das mal lieber so und so, ja, was Besseres gibt's ja eigentlich nicht, ja,
richtig.
Also, und klar muss man natürlich auch mal, wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich auch Beispiele, wo man vielleicht mal irgendwie einem Influencer hinterher sagt, du, hör mal, das haben wir uns eigentlich irgendwie vielleicht ein bisschen anders vorgestellt oder, ne, das ist ja ganz normal, das ist ja irgendwie, glaube ich, in jeder, wenn man das jetzt mal so ganz hart runterbrechen würde, in jeder Geschäftsbeziehung, dass man am Ende denkt, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, so, aber dann spricht man das irgendwie an und guckt, ob man da vielleicht beim nächsten Mal nochmal gesondert darauf achtet oder ob dann vielleicht auch irgendwie beide sagen müssen, ja gut, dann ist das vielleicht auch einfach kein guter Fit, so, und dann ist es auch okay, ne? Und ich glaube, das ist irgendwie so wichtig, dass man sagt, klar, also es gibt ein Briefing und es gibt auch, ist auch ganz cool, wenn mal was Rotes zu sehen ist, ja, wir sind ja irgendwie auch ein farbgetriebenes Unternehmen, so, ja, um das mal so zu sagen, weil Farbe uns einfach sehr stark auch absetzt. Ich meine, wir haben so einen Wettbewerb, wo die drei Großen, eigentlich jeder hat so eine markante Farbe zugewiesen, ja, irgendwie blau, pink, sage ich jetzt extra, und rot. Da ist es jetzt auch vielleicht nicht immer unbedingt ein Zufall, wenn da mal ein rotes Element irgendwo in einem Bild oder sowas steht. Aber auch da muss man natürlich immer gucken, ist das jetzt irgendwie realistisch? Und also, ne, du baust jetzt auch kein Möbelstück in Rot nach, nur damit es dann eben rot ist im Bild. Also das wäre jetzt auch irgendwie Quatsch.
Ich möchte positiv hervorheben, dass du ein rot kariertes Hemd trägst.
Ja, genau. Ich laufe natürlich nur in Rot rum, tagtäglich. Ja. Ich habe auch immer eine rote Handyhülle.
Unglaublich.
Ja.
Nee. Also für den Hörer nicht erlebbar, aber hier wird alles eingehalten.
Genau.
Brandfit ist gegeben.
Absolut.
Wie organisiert ihr das denn im Tagesgeschäft? Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr Agenturpartner, mit denen ihr das macht? Macht ihr das alles in-house? Wie läuft das in der Regel ab?
Wir haben natürlich Agenturpartner, die uns da unterstützen, mit denen wir auch schon lange, sage ich mal, in der Geschichte jetzt zusammenarbeiten, die uns sehr gut kennen, die wir sehr gut kennen, die auch erweiterter Teil unseres Teams mehr oder weniger sind, mit denen wir die Influencer gemeinsam auswählen, mit denen wir auch unsere Vorstellungen natürlich teilen und wo wir auch oft dann einfach zu dritt direkt am Tisch sitzen, also Agentur, wir und der Influencer. Nein, nicht komplett in-house, sondern so wie es, glaube ich, auch wahrscheinlich die meisten, also Marken machen mit Agenturunterstützung. Es gibt ja auch viele Netzwerke, die gut an Agenturen angeschlossen sind. Mich würde mal interessieren, ob es ein paar oder ob es große Marken in Deutschland gibt, die sagen, bei uns tritt immer die eigene Social Media Abteilung direkt in den direkten Kontakt mit dem Creator so und macht alles selbst, auch das Handling und auch Abrechnungen und solche ganzen Geschichten. Das sind ja dann bei großen Unternehmen auch nochmal Dinge, ne? Du kannst jetzt nicht, kannst ja nur bestimmte Lieferanten listen oder so. Ja.
Ja.
Das würde mich mal interessieren, ob es da schon Unternehmen gibt. Habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt.
Ich könnte mir vorstellen, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, dass so ein Zalando und About You das vielleicht machen. Weil bei Zalando weiß ich, dass die ja auch eine eigene Agentur ausgegründet haben. Natürlich würden die das dann quasi mit ihrer Inhouse-Agentur, aber trotzdem Agentur machen. Aber bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, dass es komplett in-house läuft,
ja.
Auch was die Abrechnung angeht. Ist es denn bei euch dann im Endeffekt eine auf Influencer-Marketing spezialisierte Agentur oder machen das die Media-Leute bei euch? Wo sind die dann angesiedelt wiederum?
Also tatsächlich gibt es auch den Fall, dass wenn wir eine Kreatividee, sei es für ein Video, eine Aktion, oder auch eine Kampagne bekommen, dass dann auch oft die Agentur, die die Kreatividee geliefert hat, auch hin und wieder direkt eine Influencer-Aktivierung dazu pitcht, anbietet. So.
Mhm.
Aber der Regelprozess ist eigentlich schon, dass wenn wir einen Influencer suchen, wir auf eine bestimmte Agentur zugehen, die auch eine Influencer-Unit haben, die also den ganzen Tag in diesem Umfeld unterwegs sind und mit denen besprechen wir das dann auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen nur auf deren Anraten oder dass die zu 100% unser alleiniger Bottleneck zu Influencern sind. Es ist zum Beispiel auch ganz oft so, dass wir als Vodafone schon mit einer Idee kommen. Also man kennt das ja auch so ein bisschen, wenn man irgendwie das Projekt hat und man weiß irgendwie direkt, wen man sich da irgendwie vorstellt.
Ja.
Also bei dieser Pimp My Ride-Geschichte wussten wir direkt, konnten wir das natürlich direkt auf 5, 6 Leute irgendwie in Deutschland eingrenzen und haben auch mehr oder weniger dann so gesagt, wir wollen eigentlich Echo, let's talk so. Und das ist immer so ein, manchmal hast du direkt schon so eine Vorstellung. Und manchmal denkst du ja auch vielleicht bei einer Aktion gar nicht direkt irgendwie mit einer Influencer-Aktivierung, aber wir teilen dann irgendwie die Idee, die wir haben und dann kommen natürlich auch Vorschläge von der Agentur und sagt, ja natürlich, ey, das ist doch ein gutes Feld, wo man jemanden noch zunehmen könnte oder so.
Ja, super spannend. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf all die Aktionen, die ihr schon umgesetzt habt, tatsächlich du im Team oder auch generell vielleicht auch in anderen Abteilungen, worauf wärst du persönlich jetzt besonders stolz? Wo würdest du sagen, boah, das hat wirklich gut geklappt oder hier ist wirklich alles total cool geworden, so wie wir es uns vorgestellt haben oder vielleicht sogar noch besser?
Ich würde vielleicht ein Projekt, was in unserem Team im vergangenen Jahr gelaufen ist und was gar nicht primär, was eigentlich kein Influencer-Projekt ist, aber weil das Projekt einfach so, weil man die Person eigentlich auch als Influencer sehen könnte. Ich erkläre gleich, warum ich das so sehe. Und zwar haben wir im vergangenen Jahr in unserem Team mit Noemi Ristau, das ist eine paralympionikische Skiläuferin, einen Speedstunt, so haben wir das genannt, gedreht. Und zwar ist Noemi seit einem gewissen Alter, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht genau, ich glaube seitdem sie 18 ist, sieht sie nur noch ganz, ganz wenige Prozentpunkte, also nahezu blind. Ja? Man findet das Video auch auf unserem Kanal, wenn man sich das nochmal genauer angucken will. Und wir hatten halt damals, oder wir standen immer vor der Herausforderung, klarzumachen, wo irgendwie 5G, wie das funktioniert, was der Use Case ist und wo das auch vielleicht Menschen helfen kann. Ja? Und tatsächlich haben wir es dann irgendwie mit Technik und allem geschafft. Wir haben sozusagen ihr auf den Helm ein Handy montiert, ja, das sozusagen die Skipiste abgefilmt hat und haben dann tatsächlich auch an dieser Skipiste eine mobile 5G-Zelle aufgebaut und haben ihren Guide, ja, also weil du musst dir das vorstellen, wenn jemand sozusagen blind Ski läuft, fährt immer jemand davor und gibt Kommentare, ja, also so Hep, rechts, links, ja, und durch diese Technologie haben wir dann die Paula, also ihren Guide, in ein Control Center gesetzt, neben unseren Technikleuten und haben quasi per Technologie Noemi ermöglicht, das erste Mal seit Jahren wieder alleine einen Berg runterzufahren. So. Und natürlich haben wir daraus mehrere Pieces gemacht, Cutdowns für all unsere Social Media Kanäle, ein Podcast haben wir damals noch dazu aufgenommen. Aber alleine also dieses Projekt, und ich muss auch sagen, das war jetzt nicht primär irgendwie ein Projekt, was ich gemacht habe, sondern es kam halt aus unserem ganzen Team. Wir haben alle unseren Beitrag dazu geleistet, weil am Ende brauchst du auch einen guten Feature-Artikel dazu. Aber es war eben eine Idee, die bei uns aus dem Team kam. Da muss ich halt sagen, so das war schon so einer der Momente, wo man schon so ein bisschen Gänsehaut hatte, wo man sich am Ende so den Content angeschaut hat.
Ja.
Wenn es jetzt rein auf Influencer geht, wie gesagt, diese EcoFresh-Sache, das wäre auf jeden Fall auch, sage ich, highly recommended, wer diesen Film sich nochmal angucken will. Auch mit Cameo-Auftritt eines Haus des Geldes-Schauspielers. Das hat für mich persönlich einfach nochmal super viel Spaß gemacht, weil wir da die Idee komplett aus Vodafone selbst herausgetrieben haben, geskriptet haben und gedreht haben. Ja, und ich glaube, so die beiden Sachen würde ich nennen.
Sehr, sehr schön. Werden wir in den Shownotes auf jeden Fall nochmal verlinken, damit die Leute sich jetzt so quasi die Endergebnisse auch angucken können, die du jetzt schon sehr schön beschrieben hast.
Ja.
Toll. Zum Abschluss stelle ich immer jedem Gast gerne seit ungefähr 2 Folgen die Frage, wer sind deine persönlichen Influencer? Und damit meine ich jetzt vielleicht Leute, die du nicht persönlich kennst, sondern denen du tatsächlich folgst, auf welchem Kanal auch immer.
Ich glaube, das ist schon so ein bisschen durchgekommen, dass ich relativ sportbegeistert bin.
Ja.
Mein Lieblingsnetzwerk ist ja, ich bin ja jetzt auch schon fast 30, das heißt, ist auch okay, wenn ich das sage, mein Lieblingsnetzwerk ist nach wie vor Twitter. Und ich folge da einfach einer sehr großen Anzahl an amerikanischen Sportjournalisten. Das ist jetzt sehr special interest, aber das sind für mich irgendwie Influencer, aber das ist für mich auch, also ich betrachte das natürlich dann immer aus zweierlei Perspektiven. Ich finde halt den Sport, also größtenteils halt NBA-Basketball, ist halt für mich ein Hobby, ist super interessant, aber eben natürlich auch aus einer Medienmacher-Perspektive. Und ich finde halt, amerikanischer Sportjournalismus ist jetzt auch nicht alles, aber in vielen Teilen einfach echt so top-notch. Ja? Mhm. Also was auch wie die Content kreieren, ich meine, so dieses ganze Podcasting ist da eigentlich schon seit 10 Jahren gelernt. Also so ein Bill Simmons, so, der hat schon vor 10 Jahren Podcasts aufgenommen, ja.
Ja.
Und er hat jetzt irgendwie mit The Ringer ein eigenes Netzwerk gegründet, das er jetzt gerade für etliche Millionen an Spotify verkauft hat. Also das ist so ein bisschen, die sind für mich irgendwie Influencer im Storytelling. Finde ich immer spannend. Man kann da einfach super viel von lernen. Mhm. Und ja, also wie gesagt, meine Timelines sind immer schon sehr, sehr, sehr sportlastig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, und bei Instagram habe ich natürlich auch viel einfach, da habe ich so ein bisschen querbeet abonniert. Also so ganz klar nicht nur nach meinen Interessen, damit ja. Ich einfach sehe, was passiert. Ja. Und bei TikTok, da kann ich keine einzelnen Leute nennen, aber da ist einfach so gerade so dieser, das ist einfach, das, da bin ich halt gerade irgendwie dann in freien Minuten mal unterwegs, um mir das einfach anzugucken, weil man natürlich irgendwie wissen muss, was findet da statt. Und da finde ich auch ein paar Sachen, ne, irgendwie Alfonso Davis finde ich einfach irgendwie ganz cool. So, das unterhält mich. Den würde ich jetzt vielleicht einfach mal als Neuzugang noch dazu nehmen.
Ja, sehr schön. Würden wir Vodafone demnächst dann auch auf TikTok sehen? Plant ihr da schon was oder beobachtest du noch?
Wir waren da tatsächlich schon in einer kleinen Kampagne, haben da eine kleine Kampagne schon gemacht für tatsächlich ein Produkt, was halt auch super dazu passt. Wir haben ja, bei uns heißt das Pässe, also so ein, das kriegst du immer zum Vertrag dazu. Ich will jetzt nicht so Werbung machen, aber ich muss es halt einmal kurz sagen.
Ja.
Und wenn du den Social Pass auswählst, kannst du eben bestimmte Social Media Netzwerke nutzen, ohne dafür dein Datenvolumen zu brauchen.
Perfekt.
Und lustigerweise kam dann eben TikTok dazu. So, und ich meine, wo machst du das irgendwie? Ja, dann wirbst du natürlich auch auf TikTok. Ist irgendwie so
ja.
No-Brainer.
No-Brainer.
Wir haben jetzt keinen eigenen Account. Und da würde ich auch immer sagen, mach keinen Account, bevor du keine Strategie hast, wie du diesen Account auch irgendwie bespielst. Ne? Du hast ja eben schon selbst gesagt, es gibt ja dann auch so vielleicht im Sport viele Clubs, die dann da einfach ihre 30 Sekunden hochladen, am besten noch in 16:9, oben unten dicker schwarzer Balken. Und wo ich mir halt so denke, ja, dann könnt ihr es eigentlich auch lassen, so, weil dafür bin ich jetzt ja nicht hier. Ne? Wenn ich mir den Clip angucken will, dann gehe ich halt irgendwie, den kriege ich ja schon bei Insta in meine Timeline und bei Twitter. So, ne? Und keine Ahnung, jetzt recently habe ich irgendwie gesehen, hat Kaufland irgendwie was Cooles gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieser Trend, dass Leute immer so Albumcover nachstellen, wenn die irgendwie auf so eine Frage antworten wollen, und da hat das Kaufland irgendwie ganz cool aufgegriffen. So. Und das, finde ich, muss halt irgendwie Content machen. Der muss auf das Netzwerk zugeschnitten sein. Und dann irgendwie ist das am Ende natürlich auch nochmal eine Ressourcen- und Kapazitätenfrage, weil in dem Moment, wo du einen neuen Kanal dazu nimmst, löst du ja keinen alten Kanal ab.
Richtig, ja.
Weil, also wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt auch irgendwie auf einen TikTok-Kanal, dann kann ich ja meinem Chef nicht sagen, du, aber dann Facebook schalten wir dann ab. So.
Ja.
Und also klar, wir gucken uns das alles genau an, haben jetzt aber noch keinen Kanal und ich kann dir jetzt auch nicht, also kann ich dir jetzt nicht sagen, wann du da irgendwie Vodafone als Kanal sehen wirst.
Nee, aber finde ich super spannend. Also alleine diese, was heißt Problemstellung, aber klar, das ist natürlich eine ganz valide Diskussion. Ne? Haben wir die Ressourcen dafür? Sollen wir es jetzt quasi aus dem Boden stampfen? Will man ja auch nicht. Wenn man es richtig machen will, dann kostet das eben sehr viel Zeit und Geld und finde ich absolut nachvollziehbar und cool, das mal aus Perspektive einer Marke eben so zu hören. Ne? Finde ich total schön. Ja, und das ist ja im Endeffekt schon eine Zukunftsfrage gewesen. Und abschließend, wie jeder Gast, darfst du auch nochmal, wenn du möchtest, eine oder mehrere Thesen raushauen oder auch vielleicht Gedanken mitgeben. Worauf sollten wir deiner Meinung nach uns in Zukunft vielleicht einstellen? Worauf sollten wir achten? Welchen Gedanken sollten wir vielleicht in Zukunft mal öfter denken? Hast du da was oder willst du noch was aufgreifen, was du vielleicht sogar schon erwähnt hast?
Also ja, ich habe ja schon in so einem Vorgespräch gesagt, grundsätzlich bin ich nicht so der Riesenfan von Hot Takes, um der Hot Takes willen, also um einfach mal was Boldes rauszuhauen, ja, also sozusagen irgendwie Facebook ist in 2 Jahren komplett tot. Glaube ich halt einfach nicht. Klar verschiebt sich irgendwie eine Nutzung und das ist wahrscheinlich auch nicht mehr so der hipste Kanal, wenn man das jetzt irgendwie, wenn man so jetzt so das Bild dazu bemüht. Aber wie gesagt, Hot Take habe ich jetzt so nicht dabei. ich glaube natürlich irgendwie für uns alle ist auch klar, dass TikTok auch gerade jetzt durch die Corona-Zeit, glaube ich, nochmal einen Uplift bekommen hat und dass das einfach, dass es auch nicht weggeht und dass man sich damit auch beschäftigen muss, auch als Marke. Ich glaube, das ist aber jetzt auch keine super Future Prediction. Woran ich so ein bisschen anschließen muss, ich weiß, es wäre vielleicht auch irgendwie so das Interview mit meinem Chef in der Horizont, Gregor Gründgens, gelesen hat, so ein bisschen diese ganze Geschichte, dass wir uns mehr und mehr auch Verschwörungstheorien auf unseren Kanälen irgendwie anschauen müssen. Also alleine irgendwie dieses Beispiel jetzt, es gibt tatsächlich diese Theorie irgendwie, dass 5G in irgendeiner Weise was mit der Verbreitung des Coronavirus zu tun hat. So, ich muss halt sagen, das wird irgendwie mehr aus meiner qualitativen Beobachtung unserer Kommentare. Und das ist auch irgendwie dann nicht mehr so, dass man da direkt denkt, okay, das sind 3, 4 einzelne Leute, die sich da was zusammenspinnen, ja, sondern ich sag mal so, diese Bedrohung oder diese Entwicklung ist real. So, das wird mehr. So, und da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie man, also klar, man kann Aufklärungsarbeit leisten ohne Ende, ja, und wir machen das auch und auch Medien machen das ja, ja, also es gibt, also du kannst, ne, auch zu der ganzen Strahlengeschichte mit 5G und so, da haben ganz viele Journalisten das schon super aufgearbeitet, ja, nur du kommst ja zu den Leuten, die an solche Sachen denken, zu denen kommst du halt nicht mehr durch. Ja. Und das, da muss ich abends schon manchmal, da denke ich abends manchmal drüber nach. Das klingt jetzt so pathetisch, aber das ist schon, dass mich das beschäftigt. Ich habe dir ja gesagt, ich lese irgendwie jeden Kommentar so und ich merke, dass das mehr wird und das ist für mich, das, da kriege ich keine Angst, ja, weil ich irgendwie glaube, das ist eben auch nicht repräsentativ. Ja, und natürlich kommen die Leute, die sich über solche 5G-Theorien Gedanken machen, irgendwie als erstes dann zu uns, die irgendwie 5G ausbauen und die auch viel Kommunikation zu 5G betreiben. Aber ja, das ist einfach so eine Sache, die mich so ein bisschen nachdenklich irgendwie stimmt. Und ist jetzt keine Future-These, aber da, ich glaube, da müssen wir irgendwie noch mehr neue Wege finden, ohne dass ich jetzt einen Lösungsansatz habe, da doch nochmal den einen oder anderen zurückzugewinnen und irgendwie mit den Leuten doch nochmal irgendwie in den Dialog zu kommen. Also wer da irgendwie eine Strategie hat, kann mir die auf jeden Fall gerne mal drüber schicken. Bin ich auf jeden Fall sehr gewillt, mir die mal anzuhören dann.
Unbedingt. Mir bitte auch, weil ich aus ähnlicher Perspektive auch oft mir darüber Gedanken mache und tatsächlich auch so ein bisschen mich machtlos fühle manchmal, weil ich eben gewisse Tendenzen beobachte, weil ich mich eben in den sozialen Netzwerken auch viel bewege. Du kannst es jetzt natürlich aus dieser Community, die du betreust oder mitbetreust, noch viel, viel besser beschreiben. Aber ich würde das auch teilen. Und mein kleiner Rettungsanker ist jetzt erstmal, dass ich mir überlege, dass ich versuchen will, die Mechanismen etwas besser zu verstehen, wie das passiert, wie man eben die Leute verliert, ne? Wie sie sich dann eben in diesen Bubbles wiederfinden, in den Silos, wo sie halt von allen Seiten auch noch bestärkt werden sozusagen in ihren, wie nennt man das jetzt, Verschwörungserzählungen oder auch Ideologien und so weiter. Und ja, das ist jetzt so mein erster Ansatz, dass ich versuchen will, das mehr nachzuvollziehen. Da gibt es ja auch schon tolle Dokumentationen und auch Experten, die das beschreiben, wie eben auch zum Beispiel Social Media das natürlich bestärkt. Und ja, dann muss man daraus vielleicht Strategien entwickeln. Ich glaube, sowas Medienbildung ist leider, es klingt so trocken, ne? Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir allen Menschen schon in jungen Jahren vermitteln, wie sie soziale Medien und normale Medien nutzen und wie sie auch vertrauenswürdige Quellen erkennen und so weiter. Aber das ist ja irgendwie keine Lösung. Also es ist, nur sind meine kleinen Rezepte, um mich zu beruhigen.
Das ist damit ging. Also ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich natürlich schon, weil der Podcast natürlich von allen in Deutschland gehört wird, aber der Tommy Schmidt hat das letztes bei Gemischtes Hack ganz gut gesagt, irgendwie so, Schulfach Internet wäre, glaube ich, nicht so schlecht.
Wunderbar. Hör mal, aber ich danke dir. Ich danke dir für den sehr persönlichen Einblick, dass du uns mit hinter die Kulissen genommen hast, sowohl die Marke als auch deine Arbeit, als auch so deine Philosophie vielleicht, die du in der Arbeit so anlegst, ein bisschen näher gebracht hast. Es war eine super unterhaltsame Zeit und ich danke dir für das Interview.
Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
So, das war der Podcast mit Thomas Hinsen von Vodafone. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet einiges mitnehmen, immer wieder eine Bereicherung hinter die Kulissen von so großen Marken wie in diesem Fall Vodafone blicken zu können. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Schickt uns gerne Feedback, mir und Thomas jeweils bei LinkedIn. Die Links findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich immer auch über Verbesserungsvorschläge oder Anregungen für den Podcast, für zukünftige Gäste, für zukünftige Themen. Immer gerne her damit. Ansonsten gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen, sofern euch der Podcast gefällt. Ich freue mich sehr und wünsche euch viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.